Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. War Petrus der erste Papst? War er der erste Bischof von Rom, wie einige behaupten und annehmen und lehren? Nun, wir hatten in der letzten Predigt dieser neuen Serie einiges gelernt über Petrus, über seine impulsive Natur, aber auch über die Tatsache, dass er sicherlich in einer Führungsposition steckte, bevor die Kirche gegründet wurde, bevor der Heilige Geist den Aposteln und anderen gegeben wurde im Jahre 31 nach Christus zur Zeit des Pfingstfestes. Aber bedeutet das nun, dass er der unumschränkte Führer aller Apostel war und blieb? Das werden wir heute uns weiter ansehen. Wir waren in der letzten Predigt bis hin zur Fußwaschung gekommen, die vom Apostel Johannes beschrieben wird. Wir hatten ja auch etwas schon gelernt über die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, die auch oft erwähnt werden in den Schriften. Und Johannes war ja derjenige, der das dann beschrieb im Johannesevangelium, diese Fußwaschung, die in den anderen Evangelien oder Evangeliumsberichten, besser gesagt, nicht vorkommt. Und das dieser Evangeliumsbericht von Johannes wurde ja erst relativ spät verfasst. Nun, ich hatte eine Stelle übergangen und war sie übergangen, und zwar findet sich die in Matthäus 17, die sich auch auf Petrus bezieht. Und zwar geht es um die Tempelsteuer in Vers 24. Aber ich hatte dies kürzlich in anderen Predigten erwähnt. Aber kurz zusammengefasst, die Juden kamen zu Petrus und fragten ihn, ja, zahlt dein Meister, der Meister, nicht die Tempelsteuer? Und Petrus hat dann dies Christus gegenüber vorbringen wollen, aber Jesus wusste bereits schon, was kommen würde, und hat ihm gesagt, nein, die Söhne sind ja dann frei, aber gleichwohl, um denen nicht Anstoß zu geben, geh hin zum Fluss, zum See und finde einen Fisch dort, und da ist dann genug Geld drin für dich und mich, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Es ging also um eine Konfrontation, die Petrus hatte. Von den anderen Jüngern wird insoweit gar nichts gesagt. Aber schauen wir uns nun Matthäus Kapitel 26 an, um mit der historischen Folge fortzufahren. Matthäus 26 und Vers 31. Das ist nämlich etwas, was Christus sagt, und zwar während des Mahles, das die Jünger zu sich nahmen. Zunächst kam ja die Fußwaschung und dann kamen ja weitere interessante Symbole, die Christus einführte. Und jetzt sagt er in Vers 31, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir oder Anstoß nehmen an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Nun, was es mit der Auferstehung an sich hatte, das hatten die Jünger damals noch gar nicht verstanden. Petrus, Vers 33, aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich auch alle an dir ärgern oder wenn alle an dir Anstoß nehmen, so will ich doch mich niemals ärgern. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus aber sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und das Gleiche sagten auch alle Jünger. Aber Petrus war hier wiederum der Wortführer sozusagen. Nun, es heißt hier, dass der Hahn, oder ehe der Hahn kräht, würde Petrus ihn dreimal verleugnen. Markus, Kapitel 14 und Vers 30 fügt ein weiteres Detail hinzu. Markus 14 und Vers 30. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also der Hahn würde zweimal krähen, aber das zweite Mal, wenn er krähen würde, würde eben sehr viel definitiver sein, denn dann, zu dem Zeitpunkt, würde Petrus ihn dreimal verleugnet haben. In Lukas Kapitel 22 lesen wir angefangen in Vers 28. Lukas 22 und Vers 28. Lukas Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen, und wie mir mein Vater das Reich bestimmt, so bestimme ich es für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das war im gleichen Zusammenhang, wo hier diese Diskussion stattfand mit der Verleugnung. Aber jetzt fügt Christus noch Folgendes hinzu. In Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, also alle Apostel, alle Jünger. Ich aber habe für dich gebeten, Simon, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, wenn du dich dann bekehrst, wie die Mengebibel es richtig sagt, so stärke deine Brüder. Aber Petrus verstand das nicht so recht. Vers 33, er sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und er sprach, Petrus, ich sage dir, der Herr wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Aber hier wird klar und deutlich etwas dargestellt. Petrus würde bekehrt werden. Er war es noch nicht. Er hatte den Heiligen Geist noch nicht. Die anderen Jünger hatten ihn auch noch nicht. Sie würden ihn 31 nach Christus zum Zeitpunkt des Pfingstfestes erhalten. Und dann würde Simon eine ganz bestimmte Aufgabe haben. Er würde dazu benutzt werden, um anderen zu helfen, dass sie auch nicht abfallen würden vom Glauben. Also hier wird schon dem Petrus eine sehr wichtige Aufgabe zuteil. Und Christus macht das ja auch deutlich. In Johannes Kapitel 13 wird wiederum deutlich, dass Petrus nicht so recht verstand, worum es eigentlich ging hier. In Johannes 13 und Vers 36. Da spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Und Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, da kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Er sprach hier von seinem Tod. Und Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Und Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, und es geht hier hauptsächlich um das zweite Krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Damals war er und wäre er nicht bereit gewesen, Christus zu folgen. Christus wusste das. Er hatte noch nicht die Kraft dazu. Er war noch nicht bekehrt. Er hatte den Heiligen Geist noch nicht, der ihm die Kraft geben würde, diese Probleme, die dann kommen würden, zu bewältigen. Deswegen sagte er, du kannst mir jetzt nicht folgen. War natürlich auch nicht bestimmt, dass er ihm jetzt schon folgen würde, dass er jetzt schon umgebracht werden würde. Es würde später erfolgen. Aber auch deshalb konnte er ihm jetzt nicht folgen, weil er die Kraft nicht gehabt hätte, dies durchzustehen. Aber später würde er diese Kraft erhalten haben. In Matthäus Kapitel 26 lesen wir weiter in den Versen 36 und 37. Und da kam Jesus mit ihnen, mit den Aposteln, aber der Judas war bereits schon weggegangen, zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, Jakobus, Johannes, und fing an zu trauern und zu zagen. Es war nicht einfach für ihn, durch das gehen zu müssen, was kommen würde. Er wusste genau, was kommen würde. Er wusste genau, dass er verhaftet werden würde, während der Nacht noch, dass er diesen Schauprozess durchstehen müsste, die Marterung, die Folterung, die Geißelung, und dann, dass er am Kreuz sterben müsste. Und er hätte zu keinem Zeitpunkt sündigen dürfen. Und das wusste er. Auch keine falschen Reaktionen haben dürfen. Das wusste er alles. Es war keineswegs einfach für ihn. Aber schauen Sie, er nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit. Und als er dann zurückkommt, in Vers 40 heißt es hier, und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend, und er sprach zu Petrus. Aber die alle drei waren am Schlafen, aber er spricht wieder direkt Petrus an, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und auch in Markus Kapitel 14 und die Verse 37 und 38. Markus Kapitel 14, Vers 37. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Naja, die schliefen alle, aber er wendet sich direkt an Petrus. vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen. Wachet und betet, jetzt Pluralform, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber er, wie gesagt, wendet sich wiederum an Petrus zunächst einmal. Also Petrus hatte schon eine bedeutende Rolle unter den Aposteln. In Matthäus Kapitel 26 und Vers 51. Matthäus 26 und Vers 51. Da kommt es jetzt zu der Verhaftung. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, der streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, mit anderen Worten über 6000? Wie wurde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Wer war dieser Jünger, der hier im Matthäusbericht nicht identifiziert wird? Nun, Johannes sagt uns, wer dieser Jünger war. In Johannes Kapitel 18, wie ich sagte, dieses Buch wurde sehr spät geschrieben. Da werden jetzt Details erwähnt, die der Nachwelt erhalten blieben und bleiben sollten. In Johannes 18 und Vers 10. Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Und da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Und im Markus-Bericht wird noch ein weiteres Detail erwähnt. In Markus Kapitel 13 und in Vers 52. Markus 13 und Vers 52. Oder fangen wir mit Vers 51 an. Ein junger Mann folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet, auf der bloßen Haut. Und sie griffen nach ihm, er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt. Wir haben verstanden, dass es sich bei diesem jungen Mann um Markus selbst gehandelt hat, deswegen identifiziert er sich hier auch nicht. Es war der Markus, über den wird auch viel berichtet. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber fahren wir jetzt mit Matthäus, Kapitel 26, die Verse 57 bis 58 fort. Zunächst einmal können wir in Vers 56 lesen, dass ihn alle Jünger verließen und flohen. Und jetzt Vers 57. Die aber Jesus ergriffen hatten, die führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne bis zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Er folgte von ferne, wird hier im Matthäusevangelium berichtet, aber er war nicht alleine. Denn auch hier wiederum wird in Johannes Kapitel 18 auf ein weiteres Detail hingewiesen. Johannes 18, die Verse 15 und 16. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Und dieser Jünger war dem Hohenpriester bekannt. Daraus ergibt sich auch, dass es zum Beispiel nicht Johannes gewesen sein kann, den man da ergreifen wollte, der dann nackt floh. Nein, er war dem Hohenpriester bekannt. Und er ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohenpriesters. Und Petrus aber stand draußen vor der Tür. Und da kam der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. So kam es, dass Petrus überhaupt hineingelangen konnte in diesen Hof. Nun, dieser andere Jünger, wie wir gleich noch sehen werden, war Johannes. Das war der Johannes, der auch diesen Evangeliumsbericht geschrieben hat. In Matthäus Kapitel 26 fahren wir fort in Vers 69 zu lesen. Matthäus 26 und in Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof. Und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Und er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Die erste Leugnung. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Weitere Details sind hier wichtig, die hinzugefügt werden, wie zum Beispiel in Markus Kapitel 14. Markus 14 und angefangen in Vers 66. Und Petrus war unten im Hof. Und da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters, und als sie Petrus sah, da wie er sich wärmte, da schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Das erste Mal. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen: Dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem du redet, oder von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Das erste Mal, das hat er irgendwo scheinbar überhört. Aber als der Hahn das zweite Mal krähte, das war für ihn jetzt das Krähen, was wichtig war. Da hat er sich daran erinnert, was Christus ihm sagte, dass er ihn dann dreimal verleugnet haben würde. Und dann fing er an, bitterlich zu weinen. Aber es gibt noch ein weiteres Detail, was hier wichtig ist, in Lukas Kapitel 22. Warum hat jetzt Petrus in diesem Augenblick daran gedacht, was Christus ihm gesagt hatte? Lukas Kapitel 22 und fangen wir mit Vers 59 an. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieses auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn, Vers 61. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte in dem Augenblick an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Stellen Sie sich einmal diese Situation vor. Es ist der Petrus, der wollte sehen, was eigentlich jetzt passierte mit seinem Meister. Verleugnet ihn dreimal, verflucht sich, schwört, dass er ihn nicht kennt. Und jetzt sieht Christus ihn an. Was für ein Augenblick. Was für eine dramatische Szene. Das kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, was jetzt in Petrus vorgegangen sein musste, als ihn Jesus ansieht. Er hatte nicht daran geglaubt, dass es überhaupt möglich wäre, Christus zu verraten, zu verleugnen, sich von ihm abzuwenden. Aber Jesus wusste, dass es nicht nur möglich wäre, dass es geschehen würde. Und er sagte auch ganz spezifisch: Der Hahn wird zweimal krähen und dann wirst du mich dreimal verleugnet haben. Wie konnte Christus das wissen? Nun, unter anderem auch deshalb, weil Christus in die Zukunft blicken konnte, weil Gott, der Vater, es ihm offenbart hatte, was geschehen würde. Natürlich konnte man auch ungefähr sich vorstellen, wenn es zu diesen Situationen kommen würde, wie Petrus reagieren würde. Denn Christus und auch Gott, der Vater, kennen natürlich und kannten natürlich das Herz von Petrus. Manchmal denken wir könnten Gott niemals verleugnen. Wir würden immer treu dem bleiben, was wir verstehen und verstanden haben. Es könnte uns nichts geschehen, was uns dazu bringen würde, uns abzuwenden von Gott. Und gleichwohl sagt uns die Bibel, dass in der Endzeit viele der Jünger Jesu Christi, der Jünger Gottes des Vaters, sich abwenden werden von Gott. Es heißt, weil die Gesetzesverachtung oder die Gesetzesübertretung überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht um die Liebe Gottes in ihnen. Das griechische Wort ist Agape. Mit anderen Worten, es sind wahre Jünger, wahre Christen, die den Heiligen Geist in sich haben. Denn der Heilige Geist gibt uns die Liebe Gottes, gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen, wie es heißt. Aber sie werden nach wie vor aufgrund von Gesetzesübertretung dahin gelangen, dass sie sich abwenden von Gott. Dass sie das tun, was Petrus hier getan hat. Gott verleugnen in ihrem Leben. Meinen, sie bräuchten Gott nicht oder meinen, alles das war ja nur Schall und Rauch und das hat ja gar keine Basis. Ich kenne Leute, die lange Jahre in Gottes Kirche waren, die dann weggegangen sind von Gottes Kirche und die heute nichts mehr verstehen. Absolut nichts mehr verstehen von der Wahrheit. Die sogar nicht mehr daran glauben, dass Gott überhaupt existiert. Die nicht daran glauben, natürlich, dass man den Sabbat halten muss, die heiligen Tage, die vielleicht Weihnachten halten, aber nicht, weil sie damit Gott ehren wollen, sondern, ja, das hält man halt so. Unglaublich, wie das geschehen kann. Nun, ich weiß nicht, ob diese Leute jemals den Heiligen Geist hatten. In vielen Fällen habe ich da eine große Frage. Aber hier im Matthäusevangelium wird es ja berichtet, wo es heißt, dass die Leute den Heiligen Geist Gottes haben, die haben die Liebe in sich. Und dann wird gleichwohl die Liebe in vielen erkalten. Und dann werden sie einander hassen, wie es heißt, einander verraten. Ich glaube nicht, dass die, wenn sie heute leben, wenn diese Beschreibung auf sie zutrifft, dass die heute glauben, so etwas wäre möglich für sie. Aber nicht nur ist es möglich, es wird geschehen. Und so ist es auch dem Petrus widerfahren. Nun, der war noch nicht bekehrt. Aber natürlich war der Geist Gottes mit ihm diese Zeit hindurch, als Jesus ihn und die anderen Jünger belehrte. In Matthäus Kapitel 28, da fahren wir fort, in Vers 5 zu lesen. Und es ist jetzt nach der Auferstehung. Und ein Engel Gottes erschien den Frauen, die jetzt sich das Grab ansehen wollten, und Christus war nicht mehr dort. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass er Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Also die Jünger sollten jetzt von den Frauen darüber aufgeklärt werden, dass Christus auferstanden war, wie er ihnen gesagt hatte, obwohl sie es damals gar nicht so verstanden. Aber in Markus Kapitel 16 wiederum ein weiteres Detail wird erwähnt. Markus Kapitel 16 und in Vers 7, was hier der Engel sagt: Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa, und da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Hier wird wiederum ganz besonders Petrus erwähnt, denn was hatte Christus gesagt? Wenn du dich einmal bekehrst, dann stärke die anderen. Und hier wurde dieser Prozess in Gang gesetzt. Nun, die Bekehrung würde erst später erfolgen, aber hier wurde bereits wiederum deutlich, dass Petrus hier eine Rolle zu erfüllen hatte. Nun, einige fragen sich heute, ja, was ist ihre Funktion in Gottes Kirche? Ermutigung könnte eine Funktion sein. Anderen zu helfen könnte eine andere Funktion sein. Regelmäßig ein Vorbild zu sein, auch für andere in Gottes Kirche, könnte eine solche Funktion sein. Und das bedeutet, wenn man die Gelegenheit hat, ich verstehe, einige sind natürlich sehr weit entfernt von dem Ort, wo sich die Kirche Gottes heute an den Sabbaten trifft, dann kann man natürlich nicht dorthin. Aber wenn man die Gelegenheit hat, dann sollte man, so oft wie man die Gelegenheit hat, zu der Versammlung kommen. Und zwar zu der Versammlung, die von den Predigern der Kirche Gottes abgehalten wird. Nun, hin und wieder ist es schon okay, dass man sich zusammen woanders trifft, vor allen Dingen, wenn man weiter weg wohnt. Das ist immer noch besser, als wenn man alleine zu Hause ist. Wenn man die Gelegenheit hat, kann man sich auch mit anderen treffen. Aber das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Das sollten die Ausnahmen sein. Es geht darum, dass man sich dort trifft und dort versammelt, wo Gott seinen Namen gesetzt hat. Und er hat ihn eben dort gesetzt, wo die Predigerschaft in Deutschland, in der Kirche Gottes, die Versammlungen durchführt. Das ist etwas, was wichtig ist. Und wenn man diese Verantwortung nicht wahrnimmt, dann könnte es dazu kommen, dass man eben gerade das nicht tut, was vielleicht die Verantwortung solcher individuellen Christen in Gottes Augen sein sollte. Fahren wir jetzt in Lukas Kapitel 24 fort. Lukas Kapitel 24, angefangen in Vers 10. Lukas 24 und Vers 10. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, und die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es ein Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Hätten sie geglaubt, jetzt ist jemand, den sie gut kannten, gestorben. Und jetzt kommen dann Frauen und sagen ihnen, der ist auferstanden, der lebt. Die jedenfalls glaubten es nicht. Aber Vers 12, Petrus stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Der glaubte nach wie vor nicht so unbedingt. Der wunderte sich. Ja, was ist denn das jetzt? Was ist da jetzt geschehen? Obwohl Christus ja doch deutlich gesagt hatte, er würde auferstehen. Er hat es den Frauen durch seinen Engel wiederholt. Die haben es weitergegeben. Aber die waren zu träge, in Anführungszeichen, zu glauben. Hätten sie geglaubt. Hätten sie geglaubt. Ist ja doch eine sehr, in Anführungszeichen, fantastische Situation hier. Also der Petrus, der war wieder jemand, der wollte mal gucken, was da so lief. Wie er auch damals dem Gefangenen Jesus von Ferne gefolgt war, um mal zu sehen, was daraus alles werden würde. Aber geglaubt hatte er nicht. Weitere Details finden sich jetzt in Johannes Kapitel 20. Es ist sehr wichtig, und das wird hoffentlich diese Predigt auch wiederum deutlich machen, dass man Stellen aus den verschiedenen Berichten zusammennehmen muss, um das gesamte Bild zu erhalten. Und hier möchte ich das im Hinblick auf Petrus tun. Johannes Kapitel 20 und Vers 2. Da läuft sie hin, Maria Magdalena, und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern. Also auch wiederum wird Simon Petrus erwähnt, aber auch dem anderen Jünger. Dieser andere Jünger wurde ja vorher bereits schon erwähnt, den Jesus lieb hatte. Hier wird es ganz deutlich. Es handelt sich hier um den Apostel Johannes. Also auch der andere Jünger, der damals den Petrus hineinbrachte in den Hof, war der Apostel Johannes. Und hier wiederum. Sie kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun, wir hatten bei der Fußwaschung gesehen, dass Petrus sich an den Jünger wandte, den Jesus lieb hatte, und ihn fragte, er soll ihn doch mal jetzt befragen, wer derjenige ist, der ihn verraten würde. Nachdem jetzt diese Aussage kam, Vers 3, da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Und es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Und da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Aber wir hatten bereits gesehen, dass Petrus immer sich noch gewundert hat, was es eigentlich bedeutet. Da ging auch der andere Jünger hinein, Johannes, der Apostel Johannes, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Also er glaubte schon, dass hier etwas Übernatürliches geschehen war. Gleichwohl, Vers 9, sie verstanden aber die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Und da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Also auch hier Johannes war nicht total überzeugt, aber er glaubte schon, wohingegen der Petrus, der wusste gar nicht so recht, was davon zu halten war. Nun, warum hat Johannes dem Petrus den Vortritt gelassen? Um seine Führerpersönlichkeit anzuerkennen? Nicht unbedingt. Es ging hier mehr um die Tatsache, dass Johannes etwas furchtsam war. Der Petrus, der war kühner, der war unerschrockener. Und als er dann hineinstürmte, dann hat Johannes dann das Gleiche getan. Er hat dann dem Petrus Folge geleistet in dem Sinne. Auch er geht hinein. Wie sagt, er ist der andere Jünger, den Jesus lieb hatte. Man kann das auch in Johannes Kapitel 19 sehen, die Verse 26 bis 27. Als nun Jesus seine Mutter sah, und das geht hier, als er gekreuzigt wurde, und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, da spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Also er vertraut jetzt Maria, seine Mutter, dem Johannes an. Weil er in Johannes etwas sah, was er nicht in Petrus sah, was er nicht in den anderen Jüngern sah und was er ganz besonders auch nicht in seinen eigenen Halbbrüdern sah, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen vertraut er die Maria dem Johannes an. Und danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und es gibt viele Berichte auch, außer biblische Berichte, die davon sagen und berichten und uns erklären, dass später Johannes zusammen mit Maria, der Mutter von Jesus Christus, auch auf Reisen gegangen ist. In Lukas Kapitel 24 fahren wir jetzt mit der Folge der Ereignisse fort. Lukas 24 und Vers 33. Es geht hier um die beiden Jünger, die sogenannten Emmaus-Jünger, denen Christus dann erschien nach seiner Auferstehung. Er erschien ihnen und sie erkannten ihn zunächst einmal nicht. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf zusammen. Der Judas Iskariot hatte sich ja abgewandt, hatte sich mittlerweile auch umgebracht. Und die bei ihnen waren, also es waren mehr nur als die Elf, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Hier wird erwähnt, dass Jesus dem Simon Petrus, erschienen war, nach seiner Auferstehung. Und vor dem Pfingstfest. In 1. Korinther Kapitel 15 wird das abgedeckt und es wird noch weiteres hierzu gesagt. 1. Korinther 15, die Verse 4 bis 5. Zunächst sagt Paulus hier, ich gebe euch weiter, was ich selbst empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, Vers 4, und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, wie wir in der letzten Sendung gesehen haben, der aramäische Name für Petrus, danach von den Zwölfen. Von den Zwölfen. Nun, wir werden gleich noch auf die Zwölf zu sprechen kommen. Das waren eigentlich zunächst einmal nur Elf. Der Judas war ja mittlerweile tot, aber er würde ersetzt werden. Und er wurde schon insoweit hinzugerechnet. Jedenfalls, der Paulus beschreibt das so, denn es würde ja auch geschehen und er war im Nachhinein ja auch sich dessen bewusst. Aber er würde auch anderen Aposteln erscheinen. Und Paulus schreibt auch insoweit. Fahren wir fort mit Vers 6. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern. Nun, das heißt jetzt nicht, dass diese 500 Brüder Christus sahen vor dem Pfingstfest. Das ist ja nicht gesagt. Denn es heißt ja, dass eigentlich ja nur 120 da waren zu dem Zeitpunkt. Das war aller Wahrscheinlichkeit nach dann später. Und er wurde von 500 Brüdern gesehen auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Und danach ist er gesehen worden von Jakobus. Es geht hier aber nicht um den Sohn des Zebedäus. Es geht hier um den Halbbruder von Jesus Christus. Der würde nämlich bekehrt werden. Und der wird hier angesprochen. Und danach von allen Aposteln. Also hier wird jetzt Jakobus mit eingeführt und als ein Apostel bezeichnet. Und zuletzt ist er auch mir erschienen als einer unzeitigen Geburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, sagt Paulus, aber er ist ein Apostel. Er spricht jetzt davon, dass er ursprünglich die Kirche Gottes verfolgt hat. Aber wir sehen wiederum, auch im Lukasbrief hatten wir es gesehen, Lukas Evangelium, dass Jesus den Simon Petrus, erschien. Dann in Johannes Kapitel 21, da wird etwas weiteres noch gesagt. Danach offenbarte sich, Vers 1, Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Und er offenbarte sich aber so. Nun, wir wissen jetzt nicht unbedingt, aber es scheint der Fall zu sein, dass dies jetzt geschah, nachdem Jesus dem Simon bereits erschienen war. Er war denen ja auch bereits schon zuvor erschienen. Wenn Sie Kapitel 20 lesen von Johannes, dann sehen Sie das ja, wie Christus denen erschienen war. Und der Thomas, der war der ungläubige Thomas, der sagte, ja, also wenn ich nicht irgendwie ihn persönlich sehe und meine Finger in seine Nägelmale lege und in seine Seite, dann kann ich es nicht glauben. Dann kam er wiederum und sagte, hat sich offenbart und dann hat Thomas ihn anerkannt und dann sagte Christus zu ihm, selig sind sie, nicht sehen und doch glauben. Wie sieht das heute aus? Heute glauben auch viele nur dann, wenn sie etwas erkennen, wenn sie etwas sehen, wenn sie etwas physisch sehen. Sie glauben daran, dass sie geheilt werden können, wenn sie bereits geheilt sind. Das ist nicht der Glaube, von dem hier die Rede ist. Und trotz alledem, also es scheint so zu sein, dass Christus zunächst einmal Simon ganz allein isoliert erschienen ist, aber dann allen zusammen hier, all den Jüngern und dann auch den Jüngern, die zu dem Emmaus-Jüngern gerechnet werden. Und danach offenbarte sich Jesus so am See Tiberias, Vers 2. Es waren aber beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus, Jakobus, Johannes, und zwei andere seiner Jünger. Und jetzt spricht Simon Petrus, der Wortführer, zu ihnen, ich gehe fischen. Und sie sprechen zu ihm, ja, wir kommen mit. Wir kommen mit dir. Mit anderen Worten, ist alles sowieso vorbei. Kehren wir mal zu unserem ursprünglichen Beruf zurück. Wir waren ja Fischer. Christus hatte uns ja herausgerufen aus dem Beruf des Fischers und sagte, ich will euch zu Menschenfischern machen. Aber jetzt war ja alles vorbei, nicht wahr? Christus war ja tot, war zwar auferstanden, aber wer weiß, was er so machte. Wir gehen jetzt mal fischen. Interessant ist, dass ihnen ja bereits gesagt worden war, was sie tun sollten, wenn sie die anderen Stellen lesen. Da wurde denn ja gesagt, dass das Werk weiter vorangehen sollte durch sie, aber das kann man leicht vergessen, nicht wahr, wenn so die Situation so aussieht, dass man ja irgendwo nicht mal so recht weiß. Vers 4. Oder zunächst einmal heißt es, wir kommen mit dir und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts, natürlich nicht. Das war ja nicht abgesegnet von Gott. Als es aber schon Morgen war, da stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Nun, man muss sich die Situation auch so vorstellen, die waren hier auf dem See und der Jesus, der war da am Ufer und dann war natürlich auch relativ dunkel noch, also man konnte den nicht so recht erkennen. Die wussten zunächst einmal nicht, dass das war. Und spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr es finden. Also irgendwie haben sie es schon akzeptiert, dass da ihnen was gesagt wurde, denn da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Und da spricht der Jünger, der Jesus lieb hatte, Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, also nicht total vollständig nackt, aber scheinbar hatte er nur einen Lendenschurz oder was an, und er warf sich in den See. Und die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht ferne vom Lande, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun an Land stiegen, da sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Und spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, Und Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und sowohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Und spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, es ist der Herr. Sie hatten ihn auch vorher schon gesehen, nachdem er auferstanden war. Und da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Und das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und da sie nun das Mahl gehalten hatten, da spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Nun, ich zitiere heute ja von der revidierten Lutherbibel 2017, das ist eigentlich eine sehr, sehr schlechte Übersetzung. Die Elberfelder Bibel schreibt richtiger und auch die Mengebibel und auch die Schlachterbibel und auch die Zürcher Bibel. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? So, es geht hier nicht um, liebst du mich mehr als mich diese lieb haben? Er hat also jetzt keinen Vergleich angestellt zwischen die Liebe, die Petrus empfing für Christus und die Liebe, die die anderen Jünger hatten für Christus. Nein, liebst du mich mehr als diese? Und was geht es hier? Nun, es geht um den Fischfang. Es geht darum, dass Christus jetzt dem Petrus sagte, okay, du wolltest ja fischen gehen. Jetzt hast du so viele Fische bekommen. Jetzt bist du gesegnet worden. Liebst du jetzt diese Fische mehr als mich? Interessante Frage. Wie sieht das mit uns aus? Lieben wir etwas anderes, jemand anderen mehr als Jesus Christus? Was sagt Christus? Wer andere und anderes mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das gilt auch für das Werk. Schauen Sie, es gibt da ganz viele Stellen im Alten Testament, zum Beispiel im Buch Haggai. Da waren die Menschen damals eifrig darum bemüht, ihre eigenen Häuser zu bauen, in Wohlstand zu leben, etwas für sich zu schaffen, vielleicht in heutiger Vokabulatur viel Geld auf die Bank zu bringen, Schätze von Gold sich anzusammeln. Und Gott sagt, ja, und ihr seid schön darum bemüht, aber wisst ihr was? Es ist so, dass wenn man jetzt Geld verdient, er tut es in einen löchernen Beutel. Der Wind bläst weg, ihr werdet nicht gesegnet wie hier. Die Jünger rausgingen, um zu fischen und nichts kam dabei heraus. Die wurden nicht gesegnet damit, die bekamen nicht mal einen Fisch zu fangen. Und Gott sagt im Buch Haggai, ja, ihr seid sehr darum bemüht, euer eigenes Haus zu bauen, und mein Haus steht wüst und leer und in Trümmern. Und ihr sollt an diesem Haus bauen. Es ging natürlich hier um den zweiten Tempel, der dann auch gebaut wurde. Und es wird ein dritter Tempel gebaut werden in Jerusalem. Aber mir geht es hier um den geistlichen Tempel auch. Diesen geistlichen Tempel, das sind ja wir, das sind ja die wahren Christen, die sind im Leib Christi. Sind wir bemüht darum, diesen Leib Christi zu erbauen? Und sind wir bemüht darum, das Werk, das Gott der wahren Kirche Gottes in dieser Endzeit gegeben hat, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, allen Völkern zu einem Zeugnis und natürlich auch mitzuwirken, dass die Herde auf die richtige Weise geweidet wird, wie es heißt, die wahre Kirche. Denn wir wissen, wenn das geschieht, dann wird Christus kommen, sonst nicht. Sind wir dabei, die Wiederkunft Christi zu verzögern? Dadurch, dass wir uns weigern zu bereuen. Wir wissen ja, dass Christus sagt, durch Petrus, dass man die Wiederkunft Christi verzögern kann, denn es heißt ja, Christus will nicht, dass einer von uns verloren geht, sondern dass alle zur Reue kommen, auch diejenigen, die sich heute schwer damit tun. Wir können die Wiederkunft Christi verzögern, wir können sie aber auch beschleunigen, dadurch, dass wir endlich einmal unser Leben auf die Reihe kriegen. Die Frage, die hier Christus dem Petrus stellt, liebst du mich mehr als diese Fische? Darum geht es hier. Und das Wort liebst du mich mehr, das ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Agape. Es geht um die göttliche Liebe. Nun, die hatte Christus, oder Christus wusste, dass der Petrus die in diesem Augenblick noch nicht in sich hatte, weil er hatte den Heiligen Geist noch nicht. Aber es geht hier um eine Frage auch für die Zukunft. Der Petrus hatte schon was verstanden. Denn er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jetzt benutzt er das Wort, das die brüderliche Liebe ausdrückt. Noch nicht die göttliche Liebe. Scheinbar hatte Petrus hier verstanden, ja, die habe ich ja noch nicht. Aber die will ich hoffentlich und werde ich hoffentlich bald bekommen. Da hatte er scheinbar schon mehr jetzt Verständnis von dem, was kommen würde. Und spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Nun, wir hatten ja gesehen, dass Christus zu ihm sagte, wenn du dich bekehrt hast, dann stärke auch anderen den Glauben. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er benutzt wiederum das Wort Agape. Und er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wiederum, Petrus benutzt das brüderliche Wort für Liebe. Spricht Jesus zu ihm, so weide meine Schafe. Und spricht er zum dritten Male zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt benutzt Christus auch das Wort der brüderlichen Liebe. Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Male zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt ja auch, dass ich dich verraten habe. Dreimal. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Aber jetzt fährt er fort, in Vers 18 Folgendes zu sagen. Und wiederum, Petrus, ohne alle Frage, hat sich jetzt daran erinnert, was Christus ihm gesagt hatte vor seinem Tod, nämlich, es wird der Zeitpunkt kommen, dass du mir folgen wirst. Jetzt kannst du mir noch nicht folgen, aber dann wirst du mir folgen. Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, da gürtest du dich selbst und gingest, wohin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Denn wer will schon gerne einen solchen Martyrertod sterben? Selbst Christus hatte ja gebetet, hatte ja Gott den Vater darum gebeten, wo er ihn angefleht hatte, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und das sagte er aber, Vers 19, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Auch das eine sehr interessante Aussage. Wenn Gott bestimmt hat, dass wir durch Leiden gehen müssen, sogar vielleicht sogar den Märtyrertod sterben müssen, wenn wir treu sind bis zum Tod, wie es heißt, dann wird uns Christus die Krone des ewigen Lebens geben. Und wir werden dadurch Gott verherrlichen. Wir werden ihn dann nicht verleugnen. Und hier interessanterweise sagt Christus deutlich zu Petrus, du wirst mich nicht mehr verleugnen. Du wirst mich, oder vielmehr Gott, preisen durch deinen Tod. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, Johannes, den Apostel Johannes, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Und als Petrus diesen sah, da spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Warum stellt Petrus diese Frage? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Auch hier wiederum. Manchmal schauen wir auf andere. Ja, wir müssen jetzt durch dieses Problem gehen. Warum der nicht? Warum die nicht? Und was sagt Christus ihnen? Wenn ich will, dass du dieses Problem durchmachst, was geht es dich an? Ob der oder die andere dieses gleiche Problem durchmachen müssen. Du folge mir nach. Und da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Natürlich ist dann Johannes gestorben. Wir wissen nicht, ob er einen Märtyrertod erlitten hat oder nicht. Wie ich in der letzten Predigt zum Ausdruck gebracht habe, es kann durchaus sein, denn Christus hatte ja auch sowohl Johannes als auch Jakobus gesagt, dass sie den Kelch trinken würden, den er getrunken hat, und Jakobus würde später den Märtyrertod erleiden. Wir wissen nicht unbedingt, was mit Johannes geschehen ist, aber es ist durchaus denkbar. Vers 24. Und dies ist aber der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Damit schließt Johannes seinen Bericht ab. Und damit wird, was die vier Evangeliumsberichte angeht, nichts mehr gesagt über Petrus. Aber es wird natürlich die Erzählung fortgeführt, und zwar in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte, auf die wir jetzt eingehen werden, die beschreibt unter anderem die Verwandlung von Petrus. Jetzt nicht eine Verwandlung von Fleisch zu Geist, sondern eine innere Umkehr. Sie beschreibt, wie Petrus von dem manchmal zweifelnden, Christus sogar verleugnenden Petrus zu einer gigantischen Figur wurde in der neutestamentlichen Kirche. Eine Führerpersönlichkeit. Aber wie wir sehen werden, nicht die Führerpersönlichkeit, von der heute allgemein gesprochen wird, nicht der Papst, nicht der Bischof von Rom. Das keineswegs. Das sagt die Bibel uns nirgendwo. Und wir werden darauf sehr eingehend uns damit beschäftigen müssen. Aber es ist wichtig, dass wir uns jetzt diese Stellen in der Apostelgeschichte anschauen. Das werden wir jetzt heute beginnen zu tun, natürlich in keinster Weise das beenden. Aber schauen wir an, wie es weitergeht. Und versetzen Sie sich doch einmal auch jetzt in die Lage des Petrus und in die Rolle des Petrus. Haben Sie in der Vergangenheit versagt? Versagen Sie heute? Sind Sie heute dabei zu versagen? Sind Sie heute dabei, sich abzuwenden von Gott? Wie Jesus hier ein Wunder vollbracht hat, um Petrus und den Jüngern zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Kann es durchaus sein, dass Jesus auch in Ihrem Leben Wunder vollbringt, die Sie vielleicht gar nicht erkennen. Er will, dass Sie bei der Stange bleiben, dass Sie nicht die Flinte ins Heu, ins Gras schmeißen und weggehen. Er will, dass Sie dabei bleiben. Er will, dass Sie zur Reue kommen, wenn Sie diese Reue nötig haben. Und wer hat sie nicht nötig? Er will, dass Sie im Reich Gottes sind. Und er wird in Ihrem Leben, wenn das der Fall ist, einiges auch vollbringen, sodass Sie nicht sich abwenden von Gott. Der Jona hatte einen Auftrag erhalten, er wollte das nicht tun. Schauen Sie, was alles im Leben des Jona geschehen ist, bis er dann dazu gezwungen wurde, mehr oder weniger, den Auftrag zu erfüllen. Ihr Auftrag ist, sich zu qualifizieren für das Reich Gottes. Was für einen höheren Auftrag kann es geben? Was für eine höhere Bestimmung? Warum wollen Sie das alles irgendwo von sich abwenden? Aus irgendwelchen Zweifeln, aus irgendwelchen Ideen. Ach, ich weiß nicht, ob Gott mich hört. Ich habe irgendwo das Gefühl nicht, dass Gott mich hört. Wissen Sie, dass Gebet mit Gefühl absolut gar nichts zu tun hat? Wenn Sie meinen, Sie müssten da jetzt irgendwelche Gefühle haben, wie so einige da meinen, die müssen sich auf dem Boden herumwälzen, das ist so das Gefühl der Erweckung, das Gefühl der Erkenntnis, dann legen Sie total auf dem falschen Holzweg. Gott hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben. Und das ist der Geist, den Sie haben sollten. Aber schauen Sie, wie es jetzt weitergeht im Leben des Petrus. Apostelgeschichte 1 zunächst einmal und Vers 12. Und da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Das ist jetzt, nachdem sie Christus gen Himmel haben fahren sehen. Seine Himmelfahrt. Und da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, da stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Mit anderen Worten, alle 11 Apostel werden hier aufgeführt. Diese aber hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Also den Halbbrüdern von Christus, die ja erwähnt werden in der Bibel. Unter anderem Jakobus. Die waren jetzt alle zusammen. Die waren alle zusammen, auch beim Pfingstfest, als ihnen der Heilige Geist gegeben werden würde. Aber etwas anderes geschieht zunächst. Vers 15. Und in diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Schauen Sie, es war aber eine Menge beisammen von etwa 120, also nicht unbedingt 500, die kamen erst später. Und er sprach, Ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahm. Denn er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Schauen Sie, der Judas war auch einer von den 12 Aposteln. Aber der fiel ab. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an wusste, er würde abfallen. Wie viele heute nicht wissen, dass sie möglicherweise abfallen werden, wenn sie nicht aufpassen und Acht geben. Aber er war auch der Gesetzlosigkeit hold. Er war ja ein Dieb. Er hat das Geld zu sich genommen, was in dem Geldbeutel steckte. Der erwarb einen Acker von dem ungerechten Lohn, Vers 18, und stürzte vornüber und barst mitten entzwei, und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wird hier sehr plastisch zum Ausdruck gebracht. Das heißt in den Evangeliumsberichten eigentlich nur, dass er es sich erhängte, aber es wird erklärt, was dann geschah. Eine schreckliche Aussage, ein schreckliches Bild, aber Petrus wollte deutlich machen, was das Schicksal ist von solchen, die sich abwenden gegen Gott. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. Sein Amt des Apostels empfange ein anderer. Und so muss nun einer von den Männern, und schauen Sie, hier wird etwas gesagt, was zunächst einmal in den Berichten der vier Evangelisten nicht gesagt wurde. Deswegen, man muss alle Stellen in der Bibel zusammennehmen, um ein klares und vollständiges Bild zu erhalten. So muss nun einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, also es waren nicht nur die 12 Apostel mit Christus, schauen Sie, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, seit seiner Taufe durch Johannes, bis zu dem Tage, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Dieser andere wird eigentlich nirgendwo sonst erwähnt, zunächst einmal. Aber er war von vornherein mit dabei. Zwar noch kein Apostel, aber er war von vornherein mit dabei. Und sie stellten zwei auf, mit anderen Worten, zwei waren sogar dabei, möglicherweise noch mehr. Aber hier werden zwei erwähnt. Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, dass er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an seinen Ort zu gehen. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde hinzugezählt zu den 11 Aposteln. Und wenn dann im Folgenden die Bibel von 12 Aposteln spricht, würde damit Matthias gemeint sein als der 12. Apostel, der den Judas ersetzt hat. Aber schauen Sie, viele überlesen das total, haben das total überlesen, dass die von vornherein mit dabei waren. Also nicht nur die 12 Apostel. Es heißt ja auch, dass Jesus aus seinen Jüngern diese 12 Apostel herausberief und sie zu Aposteln machte. Und dann werden die ja auch erwähnt. Und dann kommen wir zu dem sogenannten Pfingstwunder. Und es wird hier in Kapitel 2 berichtet, wie sich der Geist wie Feuerzungen auf die Apostel setzte, jetzt auf die 12. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und die Menschen, die da waren, die waren total verwirrt, verwundert. Ja, was ist denn da jetzt los? Und wiederum hier Vers 14. Und da trat Petrus auf mit den 11. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die in Jerusalem wohnt, das habe ich euch kundgetan, vernehmt meine Worte, denn die sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern dann geht er jetzt auf Prophezeiungen ein, die das also als eine Vorerfüllung niedergelegt haben. Mit anderen Worten, wenn man das so will, ist es Petrus wiederum, der die Pfingstpredigt gibt. Und es wird hier viel gesagt in dieser Pfingstpredigt, auch die Tatsache, dass David gestorben ist, dass sein Grab bei den Juden ist nach wie vor, dass er nicht in den Himmel gefahren ist, dass sein Leib die Verwesung gesehen hat, aber dieser Jesus Christus, den er hier jetzt verkündigt, der ist in den Himmel aufgefahren, sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen, er ist auferweckt worden. Vers 33, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört, Er sagt, David ist nicht in den Himmel gefahren, eine sehr wichtige Aussage. Die meisten Christen heute verstehen das nicht. Diejenigen, die sich zum Christentum bekennen, die meinen, wenn man stirbt, dann fährt man in den Himmel ein. Ja, David, ein Mann nach Gottes Herzen, der Gottes Willen tun würde, der sollte jetzt nicht in den Himmel gefahren sein, aber alle anderen ja. Christus sagte, niemand fährt in den Himmel. Er sagte das zu Nikodemus. Niemand fährt in den Himmel. Warum glauben dann heute die Menschen etwas anderes? Nun, weil sie dem nicht glauben, was Gott sagt. Und als er das alles so gesagt hat, jetzt Vers 37, als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus, natürlich sprachen sie zu Petrus, weil Petrus ja die Predigt gegeben hatte. Aber auch den anderen Aposteln, wie es heißt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Eine gute Frage. Wenn Sie in Ihrem Leben gewisse Dinge erkennen, wenn Sie die Wahrheit erkennen, dann sollten Sie beginnen, die Kosten zu überschlagen. Dann sollten Sie sich fragen, ja, was mache ich jetzt mit diesem Wissen, das ich jetzt habe? Warum hat Gott mir überhaupt dieses Wissen geschenkt? Ihnen, aus vielleicht Millionen und Abermillionen von Menschen, hat Gott Wissen geschenkt, das diese Abermillionen von Menschen nicht haben. Ja, warum hat Gott das getan? War das jetzt Zufall? Sind Sie da jetzt über diese Dinge hineingestolpert? Oder hat Gott einen Plan? Und wenn Gott einen Plan hat, ja, was will dann Gott von Ihnen? Was sollen Sie dann tun? Und das ist die Frage. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, schlechte Übersetzung. Es geht darum, bereut, kehrt um, habt eine Gesinnungsänderung, hört auf, das Falsche zu tun, beginnt das Richtige zu tun. Man muss das Richtige tun. Es heißt klar und deutlich, dass Gott den Heiligen Geist nur denen gibt, die ihm bereits schon gehorchen. Sie können nicht nach wie vor das Falsche tun, in Sünde leben und sagen, okay, ja, ich will mal den Heiligen Geist erlangen, ich lasse mich jetzt taufen, darum geht es jetzt ja hier, und dann wird alles so automatisch in meinem Leben sich entwickeln, keineswegs. Es heißt, bereut, ändert euren Sinn, hört auf, das Falsche zu tun. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Zunächst einmal müssen Sie wissen, was Sünde ist. Wenn Sie sich in Ihrem früheren Leben, sagen wir einmal, getauft haben lassen, als Baby, das von nichts eine Ahnung hat, oder auch später als Erwachsener. Sie haben sich vielleicht sogar auf richtige Weise getauft durch Untertauchen, denn wenn Sie da nur besprengt werden, dann hat es sowieso keinen Wert. Das ist nicht das richtige Untertauchen, denn das Untertauchen bedeutet ja, Sie begraben Ihren alten Menschen, das ist ein regelrechtes Wassergrab. Und Sie kommen aus diesem Wassergrab hervor, als ein neuer Mensch. Es wurden Ihnen die Sünden erlassen. Und dann wird zu Gott dem Vater gebeten, durch die Prediger, die ordinierten wahren Prediger der Kirche Gottes, die einem dann die Hände auflegen, dass der Heilige Geist gegeben werden soll. Okay? Aber Sie müssen zunächst einmal Ihre Sünden bereut haben. Sie müssen wissen, was Sünde ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Welches Gesetz ist? Der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die die 10 Gebote näher definieren und erklären. Unter anderem den Sabbat. Ja, wenn Sie nach wie vor den Sabbat nicht halten, dann brauchen Sie sich erst gar nicht taufen lassen zu wollen. Denn Sie gehorchen Gott ja nicht. Sie leben ja nach wie vor in Sünde. Wenn Sie in Ehebruch leben, wenn Sie in Unzucht leben, dann denken Sie lieber nicht an eine Taufe. Gott will zunächst einmal, dass Sie aufhören zu sündigen, dass Sie Gott gehorchen, dass Sie Ihre Sünden bereuen, die Sünde der Unzucht, die Sünde des Ehebruchs, die Sünde der Sabbatübertretung, die Sünde, dass Sie nach wie vor Weihnachten halten, Ostern halten, Halloween halten und alle die anderen Sünden, die in der Bibel klar und deutlich beschrieben werden. Wenn Sie die bereuen, wenn Sie das Opfer Jesu Christi zur Vergebung für Ihre Sünden annehmen, wenn Sie bereuen, dass Sie das alles Falsches getan haben und aufhören, das Falsche zu tun und das Richtige zu tun, dann sagt Petrus, dann lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes erlangen, sonst nicht. Und ich kümmere mich nicht darum, wie viele Taufen Sie in Ihrem Leben bereits schon mitgemacht haben mögen. Die sind alle total hinfällig. Da haben Sie ein kostenloses Wasserbad erhalten oder eine kostenlose Besprengung mit Wasser, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Lesen wir weiter in Apostelgeschichte 3. Zunächst einmal in Vers 42 in Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass sie alle beständig in der Lehre der Apostel blieben. Die Lehre der Apostel, mit anderen Worten Petrus und der anderen 11. In dieser Lehre blieben sie. Ja, wenn sie nicht in der Lehre geblieben wären, dann wäre damals die Kirche schon zersplittert worden. Kapitel 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes, also beide, Sie gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Und den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettele bei denen, die in den Tempel gingen. Und als er nun Petrus und Johannes sah, also Petrus, Simon Petrus und aber auch Johannes, diesen einen Sohn des Zebedäus, der Jünger, den Christus lieb hatte, dieser andere Jünger, als er sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, da bat er um ein Almosen. Und Petrus blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfange. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und gehe umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte. Und als es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben, da erkannten sie ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebeten hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Vers 11. Und als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt ist, und sie wunderten sich sehr. Und als Petrus das sah, da sprach er zu dem Volk. Hier wiederum Petrus, der das Wort ergreift. Er war zusammen hier mit Johannes, aber er ergreift das Wort. Und er erklärt jetzt etwas. Und ich möchte Sie zum Abschluss dieser Predigt auffordern, einmal zu überlegen und sich zu überlegen, sind das die Worte eines Menschen, der von sich denkt, er sei der Papst? Er sei wie der falsche Prophet zum Beispiel, der ja im 2. Thessalonikerbrief erwähnt wird, jemand, der sich in den Tempel Gottes setzt und von sich vorgibt, Gott zu sein, oder der Stellvertreter Gottes auf Erden? Hört sich das so an? Schauen wir uns an, was er hier sagt. Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet und den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Und dann benutzt er wiederum diese Gelegenheit, in Vers 19, sie aufzufordern zu bereuen. Das heißt, ihr tut Buße, also bereuen und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, sodass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Und dann spricht er von der Wiederkunft Jesu Christi, die noch kommen wird. Schauen Sie, das waren die Worte des bekehrten Petrus, der eine Kraft erhielt von Gott, nicht nur Jesus nicht zu verleugnen, sondern im Gegenteil, durch die Kraft Gottes in ihm, den Heiligen Geist des Vaters und des Sohnes in ihm, Wunder zu vollbringen. Aber er sagt, aber ich bin es nicht, Johannes ist es nicht, wir sind es nicht. Es ist Gottes Kraft, die das vollbringt. Wir sind lediglich seine Werkzeuge. Keineswegs die Idee, oh, ich bin der Stellvertreter Gottes hier auf Erden. In keinster Weise wird hier etwas von Hochmut berichtet, ganz im Gegenteil. Und wir werden in der weiteren Predigt nächste Woche noch Näheres hören über Petrus, über das, wie er sich gegeben hat. Und wir werden dann aber auch eine, ich möchte sagen, Änderung, Veränderung in der Geschichte der Kirche Gottes feststellen. Denn es werden weitere Personen auf den Plan treten. Und das zeigt ganz eindeutig, dass Petrus in keinster Weise der erste Papst gewesen sein kann. Dass er keineswegs der Bischof von Rom gewesen sein kann. Und darauf werden wir dann in der nächsten Predigt eingehen. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.